Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Autismus. Das ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die angeboren und nicht heilbar ist. Wie wirkt sich Autismus aus und welche Probleme bringt das mit sich? Darüber spreche ich mit Andreas Kronenbrock. Er hat die Diagnose Autismus erst mit 37 Jahren erhalten. Außerdem im Studio ist Laura Bürkle. Sie leitet eine Beratungsstelle für Autismus bei der Paulinenpflege Winnenden. Herzlich willkommen. Herr Kronenbrock, Sie waren 37 Jahre alt, als Sie die Diagnose Autismus bekommen haben. Was hat es denn in Ihnen ausgelöst, als Sie das gehört haben?
In erster Linie zuerst mal Erleichterung, eine Erklärung zu haben für die Dinge, die mich mein Leben lang schon beeinflusst haben, in verschiedenen Lebensphasen. Und das war für mich erstmal ein großer Moment, einfach zu erkennen, die Schwierigkeiten, die ich hatte als Kind und als Jugendlicher, lagen jetzt nicht primär daran, dass ich es nicht anders wollte, sondern dass ich es einfach nicht anders konnte. Und im Gegenzug auch, dass mein Umfeld vielleicht gar nicht anders konnte, als so mit mir umzugehen, wie es eben damals gewesen ist.
Der Leidensweg bis dahin war ja sehr groß. Was würden Sie sagen, hat Sie am meisten gequält?
Also für mich war definitiv die Schulzeit das Schlimmste. Das höre ich auch von vielen anderen erwachsenen Autisten, die die Diagnose später bekommen. Es war bei mir eigentlich ganz klassisch in der Rückschau, dass ich war motorisch sehr ungeschickt zum Beispiel. Ich habe sprachlich alles sehr wörtlich genommen, konnte nicht verstehen, ob jetzt jemand mit mir Späße macht oder das ernst meint, solche Geschichten eben. Und war dadurch halt sehr, sehr schnell Zielscheibe und Mobbingopfer in verschiedenen Situationen. Und das war eben langanhaltend und andauernd. Und das war für mich eine furchtbare Quälerei. Hat dazu geführt, dass ich in der Schule letztendlich nicht besonders gut gewesen bin, was nicht daran gelegen hat, dass ich nicht lernen wollte oder vom Kognitiven her nicht in der Lage gewesen wäre. Aber das Umfeld war unerträglich, sage ich mal. Mhm.
Ja. Gab es irgendjemand, der Ihnen geholfen hat in dieser Zeit, der für Sie da war?
Es war natürlich schon so, dass die Eltern mitbekommen haben, dass irgendwas nicht so richtig stimmt oder irgendwas anders ist. Aber man muss halt sagen, es waren die 80er Jahre und es waren die frühen 90er Jahre. Man hat natürlich versucht, irgendwas zu tun, damit es mir besser geht. Und das waren aber eher klassische Dinge damals, medikamentös. Ich hatte oft schon früh Schlafprobleme zum Beispiel. Das war so ein Ansatz. Es war meinen Eltern wichtig, dass ich wieder, sag ich mal, fit werde für die Schule, damit ich einfach mitkomme, damit das alles gut funktioniert. Das war so ein bisschen der Ansatz und da habe ich relativ früh Verhaltenstherapie schon bekommen, was aber am Ende nicht viel genutzt hat, was ich jetzt rückblickend nachvollziehen kann. Denn wenn man natürlich die Ursache des Ganzen nicht weiß, dann macht man es unter Umständen eher noch schlimmer.
Mhm. Ja. Wie haben Sie denn die Schulzeit überstanden? Wie haben Sie das alles ausgehalten?
Gute Frage. Es gab schon einige Punkte, an denen ich gemerkt habe, das geht so nicht mehr. Und letztendlich war auch tatsächlich eine Situation, an der ich gemerkt habe, ich musste dann die Schule wechseln, weil einfach meine Leistungen zu schlecht geworden sind. Und dieser Umbruch war für mich die Hölle, weil wieder in eine neue Klasse mit neuen Leuten, mit neuen Kindern, neues Umfeld. Das kam dann zum ersten Zusammenbruch, wo dann meine Eltern auch gemerkt haben, okay, irgendwas funktioniert nicht. Und das war dann auch der erste Punkt, wo dann erstmal eine psychiatrische Behandlung mitfolgte. Ich sage mal so, ich habe es dann mit Ach und Krach irgendwie zum Ende geschafft und war dann einfach froh, dass es zu Ende war und wusste einfach, ich möchte nie wieder irgendwas mit Richtung Schule oder Studium machen, weil das einfach mir überhaupt nicht gut getan hat. Also das war, ich sag mal, ein Ende mit Schrecken sozusagen, aber es war gut, dass es vorbei war.
Ja. Ja. Frau Bürkle, ist das jetzt eine typische Erfahrung, die ein Autist macht,
was Sie gerade gehört haben? Ich habe ja gerade schon die ganze Zeit nicken müssen. Also all das, was Herr Kronenbrock gerade geschildert hat, das hören wir tagtäglich in unserer Arbeit. Bei uns rufen viele Familien an, die kürzlich eine Autismusdiagnose für ihr Kind bekommen haben. Und oder auch, wenn sich die jungen Menschen dann bei uns vorstellen. Wir haben ja verschiedene Schul- und Ausbildungsangebote. Das sind alles die Rückmeldungen, die wir da dann kriegen von den Familien, von den jungen Menschen, ja.
Sie leiten ja das Care-and-Case-Management bei der Paulinenpflege Winnenden. Das klingt ein wenig sperrig. Was steckt denn überhaupt dahinter? Was machen Sie da?
Genau, das Care-and-Case-Management ist die erste Anlaufstelle in der Paulinenpflege. Wir haben ja sehr viele verschiedene Angebote und Maßnahmen und das ist einfach für Anfragende oft ein Dschungel an Angeboten. Man weiß nicht, was gibt es überhaupt für Angebote, wer was ist der Kostenträger für diese Angebote, worauf habe ich Anspruch? Und da können sich quasi alle Menschen bei uns melden und wir beraten dann. Und das sind also sehr, sehr oft eben Menschen mit Autismus beziehungsweise Angehörige, weil es da einfach so viele Möglichkeiten gibt und es jetzt nicht den einen Weg gibt, den man machen kann, sage ich mal. Ja.
Wie groß ist denn der Bedarf? Also wie oft klingelt bei Ihnen das Telefon?
Also wir täglich, wir haben auf jeden Fall um die 50 Anfragen im Monat. Das ist nicht jetzt nur Autismus, aber zu einem sehr großen Teil. Es sind ganz unterschiedliche Anfragen. Es sind Familien oder Eltern von kleinen Kindern, die eine Diagnose bekommen haben. Immer wieder melden sich aber auch Menschen wie Herr Kronenbrock, die eben einfach sehr spät erst eine Diagnose bekommen haben oder wo der Verdacht im Raum steht. Also die ganze Spannweite.
Wie geht es denn den Familien, die bei Ihnen anrufen?
Also ich erlebe, dass es oft eine große Unsicherheit erstmal ist, aber ganz schnell auch das, was ja gerade geschildert wurde, dann auch so eine Antwort zu haben auf Verhaltensweisen. Es gibt da dann auch Unterstützungsleistungen, Angebote, also es ist eine Eintrittskarte in ein Unterstützungssystem, sage ich immer, so eine Autismusdiagnose. Von dem her schnell dann auch eine Erleichterung, dass man einfach weiß, was vorliegt. Ja.
Ja. Sie haben ja gerade schon geschildert, dass Sie schon in Ihrer Jugend eine Psychotherapie dann gemacht haben, auch auf Initiative Ihrer Eltern hin. Ja. Jetzt waren Sie irgendwann erwachsen. Sie wussten noch nicht, dass Sie Autist sind und Sie haben insgesamt 5 Psychotherapien gemacht.
Genau. Ja.
Weil Sie das lösen wollten auch. Und Warum so viele?
Naja gut, ich sag mal so, ich kann nur für mich sprechen, aber ich höre es von vielen anderen Erwachsenen auch. Man merkt als Kind intuitiv, dass man irgendwie anders ist als die anderen. Und man möchte ja irgendwie einen Weg finden, dazu zu gehören, Anschluss zu finden, Freunde zu finden. Es ist ja ein Trugschluss zu denken, dass Autisten sich abisolieren und keine Kontakte wollen. Im Gegenteil. Und ich habe extrem drunter gelitten. Und die ersten 2 Psychotherapien waren es, glaube ich, waren auf Initiative meiner Eltern, einfach um das Thema Schule irgendwie in den Griff zu kriegen, damit ich das einigermaßen zum Abschluss bringe. Die anderen folgten dann, als ich schon junger Erwachsener war, weil ich immer wieder an die Punkte kam, wo ich einfach gemerkt habe, es ist irgendwas anderes. Ich tue mich sehr, sehr schwer an Dingen, wo sich Gleichaltrige scheinbar extrem leicht tun. Es geht ja dann weiter nach der Schule, es gibt dann Ausbildung, Arbeit, es gibt im privaten Bereich, verändert sich viel, es gibt Freundschaften, Beziehungen und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder Wege gesucht, irgendwie das hinzukriegen. Und habe dann selber immer wieder die Initiative ergriffen und versucht, auf klassischem verhaltenstherapeutischem Weg Abhilfe zu schaffen, was am Ende nicht wirklich was gebracht hat. Im Gegenteil, mir ging es also eigentlich regelmäßig nach den Therapien schlechter als vorher. Und ja, deswegen kam es auch zu so vielen Versuchen, weil ich wollte nie aufgeben. Ich habe immer gesagt, es muss doch irgendwie einen Weg geben. Aber das war dann immer wieder abwechselnd mit Phasen, in denen ich gedacht habe, jetzt reiß dich zusammen, dir geht's doch gut, stell dich nicht so an, da ist doch nichts. Also es ist immer so ein Wechselbad und deswegen, ja.
Können Sie sich erklären, warum das keiner erkannt hat, dass Sie Autist sind?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe früh gelernt, so zu funktionieren, dass ich überleben kann, also zu maskieren, was man auch sagt im autistischen Bereich. Weil ich einfach früh gelernt habe, ich muss versuchen, in manchen Situationen so gut wie möglich da durchkommen, ohne anzuecken und ohne den anderen und dann mit dem Umkehrschluss auch mir Schwierigkeiten zu machen. Ich glaube, das habe ich sehr, sehr früh ganz gut hingekriegt, weil ich sehr viel auch gelernt habe durch das Kopieren von Verhaltensweisen von anderen Menschen, die mir irgendwie wichtig waren. Auf der anderen Seite, wir sind immer noch in den frühen 90er Jahren, frühe Mitte 90er Jahre, das Thema Autismus in der Form, wie es bei mir dann vor 10 Jahren diagnostiziert wurde, damals hieß es noch Asperger-Syndrom, war damals einfach noch nicht so auf dem Schirm. Das war einfach, glaube ich, einfach der Zeit auch geschuldet, dass man das nicht so erkennen konnte.
Ja. Auf jeden Fall. Also da haben wir ja eine ganz andere Sensibilität heute auch in der Gesellschaft. Also wir erleben es oft, dass Eltern quasi im Kindergarten schon darauf hingewiesen werden, dass sich das Kind auffällig verhält oder vielleicht nicht so gut integrieren kann in die Gruppe mit anderen Kindern und dass sie da schon den Hinweis kriegen, schaut doch mal nach oder lasst mal nachschauen. Ja.
Es gibt eine neue Studie aus den USA, dass die Autismusdiagnosen weltweit seit Jahren zunehmen. Auch in Deutschland geht man davon aus, dass ungefähr 1% der Bevölkerung Autismus hat. Warum nehmen die Diagnosen zu? Sind es mehr Autisten oder ist einfach die Diagnose besser geworden?
Eher Zweiteres, genau. Also wir haben viel mehr oder viel bessere Diagnostik heutzutage. Wie gesagt, es fällt früher auf. Autismus ist auch in der Gesellschaft mehr ein Thema, würde ich sagen. Genau.
Es gibt, ich sage jetzt mal, kritische Stimmen, die sagen, das ist quasi, Autismus ist jetzt auch so eine Art Modediagnose wie ADHS oder sonstiges. Was sagen Sie dazu?
Kann ich so nicht bestätigen. Also ich meine, man hört ja, wie groß der Leidensdruck ist, mit einer autistischen Wahrnehmung in unserer Welt klarzukommen. Und also ich denke, es ist eher die verbesserte Diagnostik, die erhöhte Sensibilität heutzutage und keine Modediagnose.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Ich find's ehrlich gesagt unverantwortlich, weil ich sag mal so, wie Sie am Anfang gesagt haben, es ist eine neurologische, also eine angeborene neurologische Entwicklungsstörung. Ich weige mich ein bisschen, Autismus pauschal als Leid zu bezeichnen. Das ist es nicht. Das ist auch ein bisschen das, was mich stört in der öffentlichen Darstellung. Aber eine Modediagnose ist es nicht. Man kann froh sein, dass man mittlerweile so weit ist, vor allem bei Kindern früher hinzugucken und das zu erkennen und damit Dinge zu vermeiden, die einfach bei spätdiagnostizierten Erwachsenen dazu führen, dass sich halt einfach auch Komorbiditäten ausbilden, Depressionen, Angststörungen und so weiter. Das war ja auch der Grund, warum ich immer wieder vorstellig wurde bei Ärzten. Das war ja nicht, dass der Autismus allein per se dazu führt, dass man sich schlecht fühlt, sondern dass einfach durch die Probleme im sozialen Umfeld, in der Umwelt einfach sich Dinge eben dann ausbilden können, die unangenehm sind.
Und war das bei Ihnen auch so ein Stück Verzweiflung, dass Sie da keine Lösung gefunden haben, ob Sie es nicht verstanden haben?
Ja, wie gesagt, immer wieder. Also es gab immer wieder so Phasen, wo ich mich selber wirklich fertig gemacht habe dafür, dass ich einfach Dinge nicht so gekonnt habe wie andere. Dieses ganze Soziale, am Wochenende sich verabreden, was weiß ich, an laute Orte gehen oder sowas. Ja, ich war immer derjenige, der Ja gesagt hat, weil ich es eigentlich wollte, aber dann immer kurzfristig abgesagt habe, weil ich gemerkt habe, ich kann es einfach nicht. Ich konnte es aber niemandem erklären. Und dann war natürlich schnell der Eindruck, ja, der hat einfach keinen Bock oder der mag uns nicht oder irgendwas. Und ich war dann selbst eigentlich mein schärfster Antreiber und Kritiker. Und
Sie haben vorher auch gesagt, Sie haben schon als Kind gemerkt, dass Sie anders sind. Erinnern Sie sich so an den Moment, wo Ihnen das bewusst wurde oder so ein bestimmtes Erlebnis, wo Ihnen das plötzlich ganz klar war, dass Sie anders sind als die anderen Kinder?
Ich sage mal, mein frühestes Erlebnis, an das ich mich so bewusst erinnere, ist mein erster Tag im Kindergarten. Das war das erste Mal in meiner Erinnerung, dass ich wirklich mit vielen Gleichaltrigen in Kontakt gekommen bin. Und das weiß ich noch, ich bin dorthin gekommen, meine Eltern haben mich abgegeben und ich habe nur geheult und nur geschrien und ich habe nicht mehr aufgehört. Und ich weiß noch, es waren mehrere Kindergärtnerinnen, eine hat mir einen kleinen Tisch rechts neben die Tür gestellt, zwei Wassergläser gegeben, mich dorthin gesetzt und hat gesagt, ich soll da jetzt reinweinen und wenn die dann voll sind, dann rufen sie meine Eltern an und holen mich ab. Das ist so ein Punkt, den werde ich nie vergessen. Ich erinnere mich noch an alles, die Stimmung, den Raum, alles und das war eigentlich das, wo ich sage, da war es eigentlich klar, dass irgendwas ganz anders ist.
Wie haben Sie sich gefühlt in diesem Moment?
Furchtbar ausgeliefert und hilflos. Also wirklich, es war schrecklich. Und das werde ich auch nicht vergessen.
Ja. Frau Bürkle, jetzt ist Autismus nicht Autismus. Es gibt ja viele verschiedene Spektren, sagt man. Was bedeutet das denn konkret?
Genau, also man spricht heutzutage vom Autismus-Spektrum, weil es einfach sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen gibt. Es gibt Menschen, die eine sehr geringe Ausprägung haben oder dadurch auch sehr wenig eingeschränkt sind. Es gibt aber auch Menschen, die deutlich mehr eingeschränkt sind. Letzten Endes ist es ja einfach eine andere Art des Seins, also dass diese Menschen eben eine andere Wahrnehmung, Wahrnehmungsverarbeitung haben, Neurodiversität. Aber klar, es gibt einfach unterschiedliche Schweregrade, kann man sagen, ja.
Jetzt haben Sie gerade schon ein paar Punkte angesprochen, wie das bei Ihnen ist. Können Sie sonst noch Punkte benennen, die bei Ihnen jetzt zutreffen, die vielleicht anders sind, als andere Menschen das gewohnt sind?
Gut, das Thema Reizfilter hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass es bei den meisten Autisten so ist, dass dieses Ausblenden von Informationen, die jetzt nicht für die Situation im Moment relevant sind, dass das nicht so funktioniert wie bei anderen. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt hier auf das Gespräch, aber ich kriege trotzdem eigentlich alles hier mit. Ich sehe, dass es dort blinkt, ich sehe, dass es sehr hell ist. Also es sind ganz, ganz viele Informationen, die zusätzlich on top kommen, die ich filtern muss, die nicht automatisch weggefiltert werden, sondern die einfach eine Leistung von meinem Gehirn beanspruchen. Und ich sage es immer so, dass dadurch meine Batterie oder mein Energielevel am Tag viel, viel schneller unten ist als bei nicht-autistischen Menschen, weil einfach ein unendliches Meer an Informationen einfach verarbeitet werden muss, was ansonsten eben ausgeblendet wird. Und deswegen ist es mit sehr viel Energieaufwand verbunden, dann eben auch so funktionieren zu können, damit diese Situationen dann klappen. Aber das bedeutet dann eben auch im Umkehrschluss, dass dann die Zeit danach einfach mit Regeneration und mit Ruhe und auch dann ein bisschen weit mit Abschotten verbunden ist, einfach um wieder zu Kräften zu kommen. Mhm.
Ja. Also auch, Sie haben es gerade beschrieben, dieses jetzt im Fernsehstudio sitzen ist für Sie sehr anstrengend, weil einfach so viele Reize sind, dass Sie dann danach wahrscheinlich das Energielevel relativ weit unten ist, oder? Im Vergleich zu anderen
Menschen. Also ich schaffe es jetzt, mich auf diese Situation zu fokussieren, weil ich habe mich darauf vorbereitet und ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Ja. Aber es ist trotzdem eine große Anstrengung, die einfach dann sehr viel an Ruhezeit danach einfach erfordert. Ich sage jetzt mal mehr als bei nicht-autistischen Menschen, so nehme ich es zumindest wahr.
Und es ist auch was, ich sage es mal ganz naiv, dass man auch nicht einfach wegtrainieren kann oder so.
Das ist ein Trugschluss. Also man, das ist auch so ein bisschen das, was mich stört, dass es oftmals dann heißt, wenn jemand die Diagnose bekommt, dass man jetzt sehr, sehr viel machen muss, um den Autismus irgendwie wegzukriegen. Oder das funktioniert natürlich nicht. Diese Dinge sind einfach da, die sind neurologisch bedingt. Man kann im Laufe des Lebens sicherlich Dinge sich selber erarbeiten, für sich persönlich in seinem Umfeld, wie man mit manchen Sachen besser umgehen kann und sich so ein bisschen seine Komfortzonen, sage ich mal, zu schaffen. Aber das ist sehr individuell. Aber ich weiß, dass diese Reizfiltergeschichte zum Beispiel oder andere Dinge, die sind einfach da, bis ich irgendwann nicht mehr da bin. Und damit muss ich einen Weg finden, umzugehen.
Mhm. Autismus gilt als Behinderung. Mhm. Wie empfinden Sie das dann?
Das ist ein kontroverses Thema. Autismus kann als Schwerbehinderung natürlich anerkannt werden. Letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, inwieweit das sinnvoll ist oder nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, Autismus ist jetzt nicht per se ein schweres Leid. Und insofern muss jeder selber sehen, in welcher Situation er ist und inwieweit er auch behindert wird durch, sage ich mal, den Autismus beziehungsweise Dinge, die aufgrund des Autismus letztendlich entstehen. Also ich finde es legitim zu sagen, man lässt sich eine Schwerbehinderung auch anerkennen, um dazu natürlich auch Zugang zu bekommen zu Unterstützung und Hilfe. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, ich will das nicht, weil ich möchte mich nicht noch mehr, sage ich mal, degradieren oder wie auch immer. Also das ist sehr persönlich. Mhm. Ja.
Auf welche Unterstützung haben denn Autisten Anspruch?
Also es gibt zum Beispiel Autismustherapie, in der gerade auch dran gearbeitet wird, also gar nicht irgendwie den Autismus wegzutherapieren oder zu lindern, also auf gar keinen Fall, sondern es geht ganz klar darum, eben zu lernen, mit der Diagnose zu leben, umzugehen. Es gibt verschiedene Schulangebote, Berufsvorbereitungsangebote, Ausbildungsangebote, Assistenz im Alltag, Wohnangebote, also je nach Grad oder je nach Unterstützungsbedarf gibt es einfach verschiedenste Angebote. Mhm. Die Studienassistenz möchte ich nicht vergessen, genau, speziell für Menschen mit Autismus, weil ja in aller Regel Menschen mit Autismus nicht jetzt an der Schwere, am Theoriestoff im Studium scheitern, sondern eben an den Rahmenbedingungen.
Aber habe ich Sie gerade richtig verstanden? Sie müssen sozusagen einen Grad der Behinderung auch festlegen oder feststellen, damit man Anspruch hat auf diese ganze Unterstützungsleistung?
Also eine Schwerbehinderung nicht zwingend, aber in aller Regel braucht es einen Kostenträger, der das Ganze bezahlt. Und die wollen dann meistens schon die wollen immer eine Diagnose sehen, damit sie das bezahlen. Ja.
Gibt es denn ausreichend Unterstützungsmöglichkeiten?
Ich glaube, es fängt schon damit an, dass es sehr, sehr lange Wartezeiten gibt, um überhaupt Diagnosen zu bekommen. Und das ist gerade im Kindesalter ein großes Problem, weil da oftmals ja ein Jahr eine Ewigkeit ist für ein Kind, was jetzt in die Schule kommt oder in die weiterführende Schule. Das ist mal das Erste, dass mittlerweile die Wartezeiten auf eine Diagnose extrem lang sind. Ja. Das ist das Erste. Und dann ist es natürlich schon auch, dass Unterstützungsangebote jetzt nicht wie Sand am Meer anzutreffen sind und auch nicht immer alles für jeden passt. Das muss man auch sehen. Also ich sehe da schon noch viele, viele Lücken.
Genau, wir haben ja sowieso schon Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit, gerade auf Integrationskräfte, die Kinder mit Autismus dann im Kindergarten oder in der Schule begleiten. Da gibt es teilweise Wartezeiten, da jemanden Passendes zu finden. Ja. Und aber vor allem auch bei Psychologen und bei Psychiatern nehmen wir wahr, dass es da einfach, also sowieso schon schwer ist, überhaupt einen geeigneten Facharzt oder Termin zu finden. Und dann natürlich jemand, der sich mit Autismus auskennt. Das ist dann schon.
Bei den Angeboten, die Sie jetzt in der Paulinenpflege haben, haben Sie da Wartelisten auch?
Teilweise schon, ja, auf jeden Fall.
Ja. Herr Grunberg, von Autisten sagt man auch, dass Ihnen ganz wichtig ist, Rituale zu haben, Strukturen zu haben, Dinge, die sozusagen immer gleich sind. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das erkenne ich bei mir schon auch in vielen Dingen, ja. Also es gibt schon manche Sachen, die in meinem Tagesablauf eigentlich gleich sein müssen. Und wenn sie es nicht sind, komme ich schon schwer unter Stress. Es ist bei mir insofern ein bisschen einfacher. Ich bin seit langer Zeit selbstständig und kann mir so ein bisschen meinen Rahmen schaffen. Mhm. Aber es gibt gewisse Dinge, die eigentlich immer relativ gleich ablaufen müssen. Es ist bei mir auch so, dass ich in der Regel auch am Wochenende versuche, die gleiche Tagesstruktur einzuhalten. Ich tue mich sehr schwer, wenn Dinge im Ablauf unterbrochen werden, also sei es Wochenenden oder sei es so Sachen wie Weihnachten oder solche Geschichten. Mhm. Ja.
Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Also was sind so Punkte, die für Sie wichtig sind, dass sie gleich sind?
Im Prinzip der Anfang ist immer wichtig. Es ist immer wichtig, was es zum Frühstück geben muss. Es muss immer ein frisch gepresster Orangensaft da sein und solche Geschichten. Also es gibt ganz ganz viele Dinge. In der Mitte ist es oftmals ein bisschen freier, weil einfach jeder Tag auch ein bisschen anders ist. Mhm. Aber ich versuche sehr gut zu planen. Also ich muss schon im Voraus einigermaßen wissen, was erwartet mich diese Woche, was erwartet mich an diesem Tag. Und dann befasse ich mich schon am Abend schon sehr genau damit, okay, ich muss jetzt um die und die Zeit am nächsten Tag dort sein. Wie komme ich da hin? Wie ist das Ganze? Also ich bin da schon, also ich muss, je mehr Sicherheit ich habe in dem, was mich erwartet, desto eher kann ich die Situation dann auch bewerkstelligen.
Mhm. Ja. Sie wohnen jetzt nicht alleine in Ihrer Wohnung, sondern der Sohn von Freunden wohnt bei Ihnen, der ebenfalls Autist ist. Wie funktioniert denn das Zusammenleben bei Ihnen beiden?
Sehr, sehr gut. Also ich muss tatsächlich sagen, wir kennen uns schon sehr, sehr lang. Er ist jetzt 19 geworden. Und er hat selber irgendwann vor zwei Jahren rund die Entscheidung getroffen, von zu Hause auszuziehen, um sich weiterzuentwickeln in verschiedenen Bereichen. Und da er ein sehr enges Verhältnis zu mir hat, eine sehr enge persönliche Bindung, haben wir gesagt, okay, wir probieren das Ganze. Einfach auch mit dem Ziel, dass er bestimmte Maßnahmen jetzt macht zur Berufsvorbereitung und so weiter, aber auch in der selbstständigen Entwicklung. Es funktioniert wunderbar, weil es ist ein Verhältnis, man muss sich nicht erklären, es funktioniert vieles einfach so, wie es halt funktioniert. Jeder hat seinen Freiraum. Man muss sich nicht erklären, wenn man sich zurückziehen muss oder wenn manche Dinge vielleicht für Außenstehende komisch sind. Es ist erstaunlich problemlos und ich glaube für beide eigentlich eine sehr gute Erfahrung.
Mhm. Ja. Frau Böckle, mit welchen Vorurteilen und Barrieren müssen denn Menschen mit Autismus im Alltag kämpfen? Was haben Sie da schon mitbekommen?
Also ich erlebe, dass eben dadurch, dass Autismus, dass man es jemandem ja auch nicht ansieht, dass es eine unsichtbare Behinderung oder Neurodiversität ist, dass es da oft das Vorurteil gibt, ja, der will ja nur nicht oder der stellt sich ja nur an. Zu einem Rollstuhlfahrer würde man auch nicht sagen, lauf doch die Treppe hoch. Das ist oft eine Schwierigkeit im Alltag.
Herr Grunberg, Sie haben auch ein Buch geschrieben über Autismus.
Ja.
Und Sie sind Chefredakteur und Herausgeber eines Magazins, des Autismus-Magazins.
Genau.
Auch das haben wir da. Sollen wir einmal zeigen, wie das aussieht.
Ja.
Sie möchten vor allem aufklären. Das ist Ihnen so wichtig.
Ja.
Was genau wollen Sie den Menschen mitgeben?
Ich erinnere mich an den Punkt, als ich nach meiner Diagnostik quasi entlassen wurde mit der Info, wir wissen, dass Sie Autist sind, aber wir können nicht viel für Sie tun, Sie müssen jetzt selber gucken. Und da habe ich eben angefangen, weil ich auch Journalist bin, sehr viel selber zu recherchieren und habe dann gemeint, okay, es geht vielen anderen Leuten wahrscheinlich ähnlich und es muss auf eine relativ niederschwellige Art müssen Informationen an die Leute. Und das ist so ein bisschen mein Ziel mit Angeboten wie einem Magazin oder jetzt einem Buch, was wir in Interviewform geschrieben haben, möglichst niederschwellig an die Leute ranzukommen, einen Einstieg zu schaffen für Leute, die vielleicht frisch die Diagnose haben oder Eltern, in der Hoffnung, dass es vielleicht den einen oder anderen Jugendlichen oder das ein oder andere Kind gibt, dem man ein bisschen besser helfen kann und dass damit vielleicht Dinge nicht erleben muss, die ich halt durchlebt habe. Und das war eigentlich immer meine Motivation. Wenn es einen Autist oder eine Autistin gibt, der damit geholfen ist, ist es wunderbar.
Mhm. Ja. Wie notwendig ist das Thema Aufklärung im Moment noch in der Gesellschaft?
Sehr, sehr notwendig. Also es gibt ja immer wieder Filme mit autistischen Hauptdarstellern jetzt, Entschuldigung. Genau. Ich nehme wahr, dass es schon auch ein gewisses Interesse, eine Offenheit gerade in der Bevölkerung gibt, gerade auch unter Arbeitgebern zum Beispiel. Thema Jobsuche ist ja für viele Menschen mit Autismus auch ein schwieriges Thema, oder nicht nur den Job zu suchen, sondern ihn dann vor allem auch zu halten. Ja. Und da kann Aufklärung sehr, sehr viel bewirken. Also viele, viele Dinge, wenn man drüber spricht und erklärt, warum verhält sich jemand vielleicht so oder warum steht er nicht in der Kaffeeküche bei uns, bei den anderen in der Pause mit dabei, dann ist es kein Problem, wenn man einfach drüber redet.
Ja. Zum Ende der Sendezeit noch eine kurze Frage. Was würden Sie sich wünschen? Was ist Ihnen wichtig?
Generell mehr Akzeptanz für die unsichtbaren Behinderungen, wie Sie eben auch gesagt haben. Einfach auch eine Offenheit für Dinge, die ein bisschen anders sind. Weniger Stigmatisierung und einfach autistischen Menschen eine Chance geben, die wahnsinnig viele Fähigkeiten haben können, vielleicht aber nicht die tollsten Schulzeugnisse haben.
Vielen lieben Dank, dass Sie so offen darüber gesprochen haben. Alles Gute weiterhin. Danke, dass Sie da waren. Autismus vorm Leben ohne Filter. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.